Ja, ich darf euch heute hier den Predigtdienst halten. Ich muss gestehen, dass ich vor einer Woche noch relativ ratlos war. Beziehungsweise ich hatte das Thema im Kopf, nur noch nicht die Ausführung. Naja, wie das halt so ist. Ich habe vor gut 10 Jahren hatte ich mal eine Einladung bekommen von einem Freund aus meiner Jugendzeit. Der hat mich nach Berlin zu sich in seine Gemeinde geladen, weil da war ein Singewochenende. Und weil ich Urlaub hatte, habe ich das genutzt. Ich komme dort aus der Ecke, ich bin geborener Potsdamer und habe dann sozusagen dieses Wochenende noch verlängert und konnte ein paar Tage in einer Wohnung von einem anderen Freund noch dort bleiben. Und das war natürlich fantastisch, weil dann kann man rumreisen, Leute besuchen, Familie besuchen. Und zu der Zeit war es so, dass wir nur ein Auto hatten. Und praktischerweise, ich bin Eisenbahner, kann ich eine Freifahrt benutzen, also kostenlos mit dem Zug dort hochfahren. Aber um dort flexibel zu sein, war es natürlich äußerst sinnvoll, dass ich mir da ein Auto geliehen habe das dann, wenn man das rechtzeitig vorbucht, ist das auch nicht so teuer, habe dann so die kleinste Klasse genommen, irgend so ein Kleinst war, ich glaube, das war damals ein VW Lupo, das vorbestellt, war recht günstig, mit dem Autoverleih vereinbart, dass die mich dann auch abholen und ich dann, das wäre sonst, ich glaube, 2,5 Kilometer Fußweg gewesen. Naja, auf jeden Fall das Wochenende prima gelaufen. Wir haben ganz viel gesungen. Bin dann mit der S-Bahn nach Potsdam gefahren und habe mich dort abholen lassen. Da stand dann vorm Bahnhof so ein riesen Geländewagen von der Vermietung. Die haben mich dann eingeladen, mitgenommen. Vor Ort abgesetzt. Und dann der Kollege dort hat dann gesagt, so, wir haben ein kleines Problem, den Lupo, den Sie bestellt haben, den haben wir leider nicht da. Sie könnten ja den, der Sie jetzt geholt hat. Nee, also Panzer fahren wollte ich nicht. Ja, sagt er, wir haben auch noch da so einen ganz tollen Toyota Yaris. Der hat aber Automatik. Ich habe noch nie ein Auto mit Automatik gefahren und dachte so bei mir, oh weh, das wird was. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt und regelmäßig fährt. Auf jeden Fall hat mich der gute Mann genommen, hingesetzt. Pass auf, so und so funktioniert das. Ich bin mit dem Auto losgefahren. Ich war noch keine 2 Kilometer weg und habe gedacht, oh, ist das toll. Ich brauche nicht mehr schalten, ich brauche nicht kuppeln. Das ist total super. Also eine Automatik ist eine echte Erleichterung. Und das war so die Erfahrung, würde ich immer wieder machen. Naja, wir wünschen uns ja manchmal Automatik, wenn es darum geht, Evangelium weiter zu sagen. Das wäre doch toll, wenn man da gar nicht so einen großen Einsatz hätte und ja rausgeht und das würde schon fast von alleine passieren. Wir haben ja unser Motto, Jesus nach innen leben und nach außen tragen. Und wenn dieses, nach innen leben und nach außen so bisschen Automatik hätte, das wäre schön. Jetzt habe ich einen Vers gefunden, um den es heute gehen soll. Der steht in Johannes 13, Vers 34 und 35. Und zwar ist das so, dass Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hatte. Ihr kennt die Geschichte ja sicher aus den Evangelien. Im Johannesevangelium ist das nicht so ganz ausführlich. Aber da sind so ein paar Sachen, die so woanders nicht stehen. Und mittlerweile haben die zusammen gegessen, die Jünger und Jesus. Judas ist mittlerweile auch schon auf dem Weg, sein Ding zu machen. Und zu den restlichen 11 Jüngern sagt Jesus unter anderem diesen Vers. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und jetzt kommt die Automatik. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist doch cool. Und da habe ich so bei mir gedacht, das wäre doch was, wenn Gemeinden so wären, dass die sich vor allem an dieses Gebot halten, liebt einander, weil das sieht ja jeder. Da haben wir viel weniger Arbeit. Das war was Neues für die Jünger. Weil Jesus sagt ja explizit, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt. Und dieses Gebot gilt nicht nur für die Jünger damals, für die 11, sondern das gilt für uns bis heute. Warum das so ist? Der Apostel Johannes hat sich darüber noch ausgelassen in den Johannesbriefen. Da möchte ich dann nämlich auch noch drin einsteigen. Und das Irre ist, dass nur durch diese Liebe zueinander die Jünger damals und wir auch heute vor den Menschen, die Jesus gar nicht kennen, erkennbar werden können, dass wir zu Jesus gehören. Ich gehe mal weiter, weil Johannes im Johannesbrief konkreter wird. Johannes, das habe ich nicht ganz rausgekriegt, an wen der die Johannesbriefe schreibt. Also es sind teilweise Personen. Der zweite und der dritte Johannesbrief, da sind Personen angesprochen und ich weiß nicht, welche Gemeinde das ist, aber es muss irgendwie darum gegangen sein, dass in diesen Gemeinden Irrlehrer aufgetreten sind und da wohl Sachen verbreitet haben, die jetzt mit dem Evangelium nicht mehr allzu viel zu tun haben. Und deshalb schreibt Johannes einige Sachen, die sich die Leute in den Gemeinden auf die, ja, anhören sollen, in ihren Herzen bewegen sollen und wo sie eigentlich wissen schon. Und zwar geht das weiter im ersten Johannesbrief. Es geht letztendlich darum, was ist denn wichtig, wenn ich glaube? Wenn wir seine Gebote halten, schreibt er ab Vers 3, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, dann ist er ein Lügner, in dem die Wahrheit nicht wohnt. Wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Die Frage ist, um welche Gebote geht's da? Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass in den Evangelien Jesus mal gefragt wird von Schriftgelehrten und Pharisäern. Und zwar hat er allerhand Sachen erzählt und vor dem Volk, und da waren Pharisäer, Schriftgelehrte, also die Führer des Volkes mit dabei. Und einer fragt ihn dann, was ist denn das wichtigste Gebot? Das habe ich mir mal rausgesucht im Markus-Evangelium, das Kapitel 12. Könnt ihr mal zu Hause, wenn ihr wollt, noch nachlesen. Und zwar schreibt er da, der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzäern, also das war in dem Fall eine Sondergruppe, die abgelehnt haben, dass es eine Auferstehung gibt und noch ein paar andere Sachen. Wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher an Jesus heran und fragte, was ist denn das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und weiter, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Im Prinzip sagt er damit, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Liebe Gott ist natürlich, ich kann jemanden nur lieben, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe. Also wenn wir Gott lieben wollen, verstehen wollen, dann brauchen wir diese Beziehung. Und die kriegen wir nur über Jesus. Und dieser Jesus sagt, worauf es ankommt, zu dem Sadduzäer. Und interessant ist, dass der ja darauf reagiert. Er sagt, Rabbi, das hast du gut gesagt. Es ist wirklich so, wie du sagst, es gibt nur einen einzigen Gott und außer ihm keinen. Und ihn zu lieben vom ganzen Herzen, mit all seinen Gedanken und mit ganzer Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle unsere Opfer. Der hat's gecheckt. Als Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Interessant. Und Johannes spricht in seinem Johannesbrief eben unter anderem von diesem Gebot, dass wir Gott lieben sollen und den Nächsten. Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass mit der Erfüllung dieses Gebotes, also Gott zu lieben, Nächsten lieben, das ganze Gesetz erfüllt wird, weil wir dann eigentlich alles beachten, was da gefordert ist. Muss mal wieder umzwitschen. So, und Johannes schreibt dann weiter, was ich euch jetzt schreibe, also wir sind wieder im Johannesbrief, ab Vers 7, im zweiten Kapitel vom ersten Brief. Das ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an kennt. Es ist die Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Also die Apostel sind ja in Israel rumgezogen und dann später auch außerhalb von Israel und haben Evangelium verkündet. Unter anderem war das die Botschaft, die sie da weitergegeben haben. Und doch ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus in euch als wahr erweist. Die Finsternis weicht ja zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Wer behauptet, im Licht zu leben, seine Glaubensgeschwister aber verabscheut, ist immer noch in der Dunkelheit. Doch wer seine Geschwister liebt, bleibt im Licht und nichts in ihm bringt ihn oder andere zu Fall. Das finde ich interessant, weil da greift Johannes wieder das auf, was Jesus ihnen mitgegeben hat. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt. Wer das nicht beachtet, der lebt in der Finsternis. Eigentlich ist das ein Zeichen, wer nicht seine Geschwister liebt, der hat gar nicht gecheckt, worum es geht. Und das ist ziemlich, finde ich, eine harte Botschaft. Johannes schreibt dann noch weiter, wer seine Geschwister verabscheut, lebt in der Finsternis. Er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Ich denke, dass man sich aktiv entscheiden muss, liebe ich meinen Nächsten, beziehungsweise vielmehr meinen Bruder, meine Schwester, oder liebe ich ihn nicht? Und ich glaube, dass das, also das ist ja hier in dem Text so eminent wichtig. Und dann lese ich da auch heraus, wenn ich mich dafür entscheide, ihn nicht zu lieben, dass ich mit Gott auch wenig anfangen kann, mit Jesus wenig anfangen kann und dass es mich dauerhaft noch finsterer macht. Also es hat Konsequenzen, wie ich mich entscheide. Und es hat, ja, ich sag mal, für mein eigenes Leben Konsequenzen, aber auch für den meiner Geschwister und für uns als Gemeinde. Also nicht bloß für unsere Gemeinde, das gilt für jede Gemeinde. Jetzt ist die Frage, wie ist denn die Realität? Wie sieht's denn wirklich aus bei uns? Oder ich fange mal im größeren Rahmen an. Wie reden wir über Geschwister, die zum Beispiel zu einer anderen Kirche gehören, zu einer anderen Denomination? Wenn ich jetzt zum Beispiel über katholische Geschwister rede, wie oft heißt es dann, ach, bleib mir bloß fern. Wenn ich so rede und Menschen kriegen das mit, die Jesus nicht kennen, die haben doch gleich ein Bild davon. ist doch irgendwo von der Logik her, ja, was sind denn das für Schnapsnasen, wenn die miteinander schon nicht klarkommen? Möchte jetzt nicht sagen, dass man alles dann weichspülen soll, sondern es geht nicht darum, dass man theologische Probleme oder Dinge, die falsch laufen in Gemeinden, schönredet, sondern es geht darum, wie gehe ich mit Geschwistern um, weil ich gar nicht weiß, wer hat Jesus im Herzen in irgendeiner Kirche und wer vielleicht nicht. Das Zweite ist, wie gehen wir bei uns miteinander um? Ich denke da zum Beispiel an das Thema, was machen wir für eine Musik im Lobpreis? Die einen möchten gern, das ist ganz modern, ist die jungen Leute vor allem, und die möchten gern, naja, dass das alles zusammenpasst und dass das wirklich gerade die Leute erreicht, die jung sind und hereinkommen sollen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, aber wir haben so viele tolle Lieder, die sind alt, aber die haben so einen Bombeninhalt. Und ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, den jeweils anderen auch mal zu sehen und zu verstehen und ihn zu lieben. Und es gibt so viele Themen, wo man sich aufreiben kann, wo man Kritik übt und wo man ja den anderen nicht so wertschätzt, wie Jesus das eigentlich möchte. Ja, ich lese euch mal noch mehr vor aus dem ersten Johannesbrief, und zwar diesmal im Kapitel 3. Also Johannes hat sich da echt Gedanken gemacht, weil der richtige Extrarunden fährt. Also der behandelt das Thema liebet einander nicht bloß in einem Kapitel oder in einem Teil des Kapitels, sondern der wiederholt das immer wieder. Daran sieht man, wie wichtig ihm das ist. Ich lese euch mal ab Vers 11 vom Kapitel 3. Denn darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen nicht wie Kain sein, der zum Bösen gehörte und seinen Bruder umbrachte. Jetzt wird's richtig eingemacht. Und weshalb ermordete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch also nicht, Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Interessant, dass da der Hinweis kommt auf die Welt. In der Bibel finden wir immer wieder, also gar im Neuen Testament, dass man als Christ ziemlich in die Bredouille kommen kann, gerade im Verhältnis Welt-Christ. Und es ist immer ein bisschen, wenn wir wenig Stress haben mit Menschen, die Jesus nicht kennen, kann es sein, dass was nicht ganz passt. Ich lese mal weiter. Wir sind ja aus dem geistlichen Tod ins Leben übergewechselt und das wissen wir, weil wir unsere Geschwister lieben. Aha. Das ist eine Bestätigung, wenn ich Liebe habe zu meinen Brüdern und meinen Schwestern, dass ich geistlich eine Veränderung durchgemacht habe. Wer nicht liebt, ist immer noch tot. Schon krass. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, für Glaubensgeschwister das Leben zu geben. Und wenn jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und seinen Bruder in Not sieht, aber sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt da Gottes Liebe in ihm? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Jetzt wird er auch noch praktisch. Also ich glaube, dass es wirklich herausforderndes Thema ist. Die Frage ist, wie kriege ich das denn hin? Weil mir geht's so, wir waren ja in Triefenstein als Gemeindeleitung. Und wir hatten da eine Zeit, wo wir miteinander, übereinander geredet haben. Also Jeder hat von sich mal erzählt, in welcher Bredouille er steckt, was so läuft und was ihn stark macht, was ihn aber auch schwach macht. Es ist eine Menge aufgebrochen und ich habe festgestellt, wenn man aus Gottes Sicht oder aus Jesus Sicht Menschen anschaut, dann erscheinen die in einem anderen Licht. Weil ich habe durchaus mit meinen lieben Brüdern das eine oder andere, wo ich auch sagen muss, das gefällt mir nicht. Das ist eine Eigenschaft, die finde ich nicht so gut. Diese Eigenschaften, die gehen nicht einfach weg. Und ich bin mir sicher, ob das mal meine Frau fragen, wie ich bin. Aber es geht nicht darum, dass ich mich für die anderen dann verändern muss, sondern zuerst geht es darum, wie sehe ich den anderen und wie kann ich mein Herz verändern, dass ich den in einem anderen Licht sehe, weil das hilft auch den anderen. Ich lese mal nochmal weiter hier. Daran erkennen wir, also wenn wir zum Beispiel praktisch jetzt unseren Bruder und unsere Schwester unterstützen, daran erkennen wir, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Das bringt unser Gewissen vor ihm zur Ruhe. Und wenn es uns anklagt, also wenn wir es doch mal falsch machen und wenn wir nicht damit klarkommen, Gott ist größer als unser Gewissen und weiß um alles. Also wir dürfen sicher sein, dass wenn wir es mal nicht schaffen, und das schaffen wir oft nicht, dass Gott uns vergibt. Das ist ganz wichtig, weil das hat was mit der Liebe zu Gott zu tun und der Liebe Gottes zu uns. Das ist was, wo wir uns auf Jesus verlassen können, weil er für uns am Kreuz gestorben ist und alle Schuld und alle Sünde mit ans Kreuz genommen hat. Das macht uns frei. Wenn das Gewissen uns nicht verklagt, liebe Geschwister, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Ganz wichtiger Satz. Wir halten ja seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Und das ist das Gebot, das er uns gab. Er will, dass wir an seinen Sohn, an Jesus Christus glauben und einander lieben. Nochmal schön zusammengefasst. Wer Gottes Gebote befolgt, bleibt in Gemeinschaft mit Gott und Gott lebt in ihm. Dass er wirklich in uns bleibt, erkennen wir durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Die Frage ist, was kann ich praktisch machen, dass ich Liebe kriege in mein Leben zu meinen Geschwistern? Also, wie gesagt, ich kann eine Entscheidung treffen, dass ich bewusst für meinen Bruder bin, für meine Schwester. Und, das haben wir ja gerade gelesen, Jesus hat uns den Heiligen Geist hinterlassen. Und wir haben menschlich unsere Grenzen, wo wir nicht können. Aber der Geist hilft uns über unsere Grenzen hinaus. Und ich glaube, dass es immer wieder gut ist, darum zu bitten, dass der Geist derjenige welche ist, der uns einen Anstoß gibt, wo wir selber nicht in der Lage sind. Und was ich ganz wichtig finde, wenn dir jemand total quer liegt, dann bet für ihn. Und zwar nicht bloß einmal. Nach dem ersten Mal vermutlich passiert noch nichts. Aber wenn du das andauernd machst, kriegst du eine andere Perspektive. Und wenn, dann verändert Jesus dein Herz. Und dann kannst du den lieben, wo du bisher wirklich gestolpert bist. Und die Liebe, die du nicht hast, die gibt dir Jesus, wenn du darum bittest. Im Jakobusbrief schreibt der Jakobus, wenn wir Weisheit brauchen von Gott, dann dürfen wir Gott darum bitten. Und er gibt es uns gern. Und Weisheit ist in dem Fall auch, dass wir Liebe bekommen. ganz wichtig ist, lebt in der Beziehung zu Jesus und wachst darin, weil das ist das Entscheidende. Die Liebe, die wir haben, ist ja so klein, manchmal noch kleiner. Aber bei Jesus finden wir Liebe in Fülle. Und das möchte ich euch mitgeben. Was wäre das, wenn andere an uns sehen können, dass wir Liebe zueinander haben, die so ist wie die von Jesus? Brauchen wir nicht mehr viel machen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du alle deine Liebe gegeben hast, damit wir frei werden von Schuld und Sünde und dass wir wieder in Beziehung kommen zum Vater, so wie du das immer wolltest. Danke, dass du gehorsam warst und dass du Liebe in Fülle hast für uns und dass diese Liebe so stark und so groß ist, dass wir damit auch andere weiterlieben können. Danke, dass du alles hast und dass wir uns an dich wenden können und dass du uns da, wo wir schwach sind, ganz stark machst. Amen.